Sag mal, Jannika, also gibst du deinem Kind Nahrungsergänzungsmittel?
Bitte was? Nein, sollte ich. Aber ich habe die Studienergebnisse auch gelesen und es wäre wirklich spannend, mal mit Jessie darüber zu sprechen, weil ich finde schon ziemlich surprising.
Das ist Gratismeinung. Hier plaudern Jannika Linde und ich, Rebecca Duden, in regelmäßigen Abständen übers Agenturleben, die Marketingbranche und die Welt der Next Gen. Manchmal zu zweit, manchmal mit unserem Team oder inspirierenden Expertinnen und Experten.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir versorgen euch mit Hot Takes und deepen Insights über die Next Gen und ihr Umfeld. Vor allem aber unserer Gratismeinung zu Themen rund um Marketing und Kommunikation für und mit Gen Z, A und B sowie ihren Wegbegleitenden. In dieser Folge geht es um unsere neuesten Insights zu Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. Oder wie Rebecca fragen würde, wer braucht bitte Vitamingummibärchen? Hallo, willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir sind wieder am Start. Ich freue mich sehr. Jessie, wir haben dich als Gast schon wieder mit freshen Insights.
Das schon wieder hört sich so an, als hätten wir sonst keine Idee. Hey, das muss ja so sein.
Es gibt einfach zu viel zu berichten.
Ja. Der Quell der Daten und Interpretationen.
Aber ich meine nur schon wieder, weil du darfst dich gerne nochmal vorstellen. Das kannst du mittlerweile aus dem FF und ich kann jedem nur die Folgen davor mit Jessie empfehlen. Aber bitte für alle neuen HörerInnen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du hier?
Das mache ich gerne. Genau, ich bin Head of Audience Insights and Strategy hier bei der We Are Family. Heißt, zusammen mit dem Team baue ich die Brücke zwischen der Markenstrategie und der Kommunikation und aber vor allem dem Bereich Marktforschung, also wissenschaftlich fundierten Studien, Erkenntnissen und Insights direkt aus den Zielgruppen. Das paaren wir, um dann mit guten Handlungsempfehlungen zu wirklich fundierten, zielführenden und zukunftsorientierten Strategien und Kommunikationslösungen zu kommen.
Sehr schön. Und was ist heute unser Thema? Du hast frisch gebackene Insights zum Thema Ernährung, richtig?
Ich habe frisch gebackene Insights mit am Start. Wir haben vor 3 Wochen die Befragung abgeschlossen, genau, zum Thema Nahrungsergänzung. Genauer gesagt gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung. Mhm. Und ich möchte heute mit euch wirklich mal so ein bisschen die Perspektiven abklopfen, was ihr auch als Mamis zum Thema Nahrungsergänzung bei Kindern sagt. Ja.
Wir haben schon heiß diskutiert, als wir intern die Ergebnisse vorgestellt bekommen haben, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, was da manche an ihre Kinder verfüttern. Aber es scheinen mehrere zu tun. Insofern, ich freue mich. Ich habe eine Frage vorweg, weil wir, als wir das Thema aufgebaut haben, ja oft auch über das Thema Functional Foods, Nahrungsergänzungsmittel gesprochen haben. Für mich war es lange Zeit das Gleiche. Mhm. Bis zu der Darstellung der Ergebnisse habe ich verstanden, es ist nicht das Gleiche. Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen, damit wir auch nachher die Begrifflichkeiten glattzurren für uns, aber dann auch für die Hörer und Hörerinnen da draußen.
Das macht auf jeden Fall Sinn und tatsächlich ist es auch vom Wording wirklich ein Krampf. Also auch, obwohl wir uns seit Wochen damit beschäftigen, ist es echt manchmal so, dass man wieder drüber stolpert. Es gibt aber einen ganz klaren Unterschied. Also wir sprechen über gezielte Nahrungsergänzung zu einem gesundheitlichen Vorteil. Ne? Also Nahrungsergänzung bedeutet, neben meinem Apfel, neben meinem Brot, neben allen natürlichen Lebensmitteln, wie ich es jetzt mal nenne, füge ich der Ernährung gezielt etwas hinzu. Und das ist mal das Dach des Ganzen. Was dann darunter steckt, sind eigentlich 2 Produktkategorien, zumindest in dem Spektrum, wie wir es uns jetzt anschauen. Das eine sind die Functional Foods. Functional Foods bedeutet, ich habe einen Joghurt oder einen Quark mit extra viel Protein.
Okay.
Oder ich habe einen Smoothie, der noch ein bisschen mehr Vitamin C hat, wie das Standardprodukt eben hätte. Mhm. Damit habe ich ein Lebensmittel mit einer zusätzlichen Funktion, mit einem zusätzlichen Nährstoff, der meiner Gesundheit etwas Gutes tut, der meine Gesundheit ergänzt.
Ist das aber dann was dem Lebensmittel auch zugesetzt wurde?
In den meisten Fällen ja.
Okay.
Also es ist so ein bisschen eine Grauzone, ne? Auch in der Kommunikation. Da werden natürlich gerne Sachen nochmal spezifisch gehighlightet, die da so oder so drin sind. Also wenn ich mal bei den Proteinjoghurts, ich weiß nicht, wer es mal gemacht hat, vom Regal verglichen habe, bei denen, wo Protein draufsteht.
Weil ich gerade ganz viel Proteinjoghurts kaufe, wenn jetzt sowas kommt, von wegen, das ist da sowieso drin. Ich habe es nie verglichen, weil mir reicht vorne drauf, auf der draufsteht, 23 Gramm. Willst du mir jetzt sagen, das ist woanders auch drin?
Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du das nächste Mal aus dem Supermarkt kommst. Weil nicht unbedingt der, wo Protein am größten draufsteht, hat auch das meiste Protein drin.
Okay. Oh, das check ich
also es
auf
lohnt
jeden
sich
Fall.
Da mal reinzuschauen. Okay. Genau.
Cool.
Ja, aber ich meine, das ist ein komplett eigenes Thema. Ne? Das ist ja, gibt es ganz viele rechtliche Regularien und so weiter, was ich auch kommunizieren
darf. Was ich da immer im Kopf habe, ist die Milchschnitte mit der extra Portion Milch. Ja. Die durften ja dann irgendwann nicht mehr mit extra Portion Milch werben, weil genau Dank. Das, ja. also ich glaube, da war es wirklich nicht drin.
Kinder Country.
Ja, genau, auch mit den gesunden Cerealien.
Das bescheuerte Wort Cerealien. Okay, aber genau. Dann grenzt dies aber auch ab zu dem Begriff, also Function Food ist dann auch was anderes als Superfood, also zum Beispiel diese Goji Quinoa, Berry oder so.
Superfood. Rote Beete.
Ja. Ja. Chiasamen, alles, okay. was da so reinfällt.
Das ist nicht damit gemeint.
Nee, das ist nicht damit gemeint. Und jetzt hoffe ich, ich sage nichts Falsches, aber ich meine, dass der Begriff an sich auch gar nicht geschützt ist. Ne? Das ist einfach so eine Produktkategorie, die ein Stück weit geschaffen wurde. Alles, was Superkräfte hat im Prinzip, was gerne als Superfoods bezeichnet wird.
Das ist eine amerikanische Erfindung.
Also wir verlinken das vielleicht mal in den Shownotes. Es gibt gerade einen Influencer, I love it. Der hat, der räumt halt mit diesen ganzen Vorurteilen auf. Der rankt dann von 1 bis 10 die Goji-Beere oder so. Und es sind richtig überraschende Sachen dabei. Und der kann es halt einfach mit Studienlage belegen. Ja. Und ich glaube, bei manchen, die denken so, sie sind da super high-end unterwegs und nix ist es halt so. Aber jetzt nochmal, also wir haben, okay, Functional Food haben wir verstanden. Exactly. Also der Proteinjoghurt. Was ist dann dazu abgrenzend wirklich das Nahrungsergänzungsmittel? Ich glaube, das ist mehreren geläufig, aber damit wir es mal nochmal sauber abgegrenzt haben.
Nahrungsergänzungsmittel ist quasi wirklich ein Präparat, ne? Also in Pulver, in Tröpfchen, vielleicht Tabletten, Proteinpulver.
Das Gummibärchen. So,
ich liebe es, dass du damit startest. Ja, also ich kann es euch nicht faktisch beantworten, ob ein Gummibärchen jetzt langfristig in den Bereich Nahrungsergänzung oder Functional Foods geht, weil es ist ja eigentlich ein Lebensmittel in dem Sinne, ne? Aber es zählt aktuell, wird es unter Nahrungsergänzungsmittel gelistet.
Okay, krass, ich hätte in Functional Foods einsortiert.
Ich auch, gut,
okay. Ich würde behaupten, das ist eine Frage, woher es kommt, wenn jetzt Haribo anfängt und wir haben bei den Haribos extra viel Vitamin drin.
Vitamin
bei
C im Orangenen.
Gummibärchen, exactly. Dann würde ich es als Functional Food einstufen.
Ja.
Wenn wir jetzt von More Nutrition nächste Woche Gummibärchen auf dem Markt haben, die im Nahrungsergänzungsmittelregal stehen und mir eher noch einen Tick wissenschaftlicher erklären, was da drin steckt. Also ich die Funktion, das Ergänzende in den Vordergrund stelle und nicht das Lebensmittel, dann geht es in den Bereich nach.
So, oder vielleicht kann man es auch so erklären, dass, ich meine, in Gummibärchen, die sind ja aus Fruchtsaft gemacht, da könnte man sagen, ist Vitamin C drin, es wird nur nochmal verstärkt, dann ist es Function Foods, wenn aber da was drin ist, was da auf jeden Fall natürlich gar nicht drin vorkommt.
Für alle, aber da draußen, Proteine. Für alle da draußen, auf dem Niveau diskutieren wir hier. Vor allem, wenn zwei Strategen am Tisch sitzen.
Habe ich Lust auf Gummibärchen.
So, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Wie viele Eltern geben ihren Kindern Nahrungsergänzungsmittel? Weil ich hätte vor der Studie getippt, und das darf mal kurz jeder für sich selber machen, deswegen rede ich ganz langsam, unter 10%, eher unter 5%. Das wäre mein Bauchgefühl gewesen, weil wir ja gerade, zumindest fühle ich das so, einen Trend zum Natürlichen haben bei den Kindern. Und das hätte sich für mich ausgeschlossen. Ich war latent schockiert. Ich gebe meinem Kind auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Andere im Raum hier tun das. Ich war ein bisschen nicht schockiert, ja, weil ich halt was anderes erwartet hatte, nicht weil ich schlimm finde, was da tatsächlich so die Ergebnisse waren.
Also ich muss mich kurz verteidigen. Das waren die Vitamin D-Tropfen, die du deinem Säugling geben sollst.
Ah, okay.
Das war's. Ich hab sonst auch nichts.
Ah, du hast sonst auch nichts. Nee. Kann ich ja gar nicht weiterhaten. Nee. Haben wir ja gar nicht hier sorry. So zwei Positionen. Aber trotzdem, Jessie, hau mal raus, was die Muttis, ich vermute, die Muttis da draußen so rauslöffeln ans Kind.
Ja, und ihr werdet nicht schockiert sein, weil es sind nicht so viele. Es sind, Stand heute, nicht so viele. Nein, es ist eine große Offenheit da und deshalb ist es auch so wichtig und so spannend, über dieses Thema zu sprechen. Es sind 6 von 10 Familien, in denen Nahrungsergänzungsmittel heute noch gar keine Rolle spielen, wenn es ums Kind geht.
Naja, aber umgekehrt sind es 4 von 10, wo es eine Rolle spielt und damit sind wir ja bei 40%.
Genau. Ja, das wobei ist, eine Rolle spielt auch nicht heißt regelmäßig. Ne? Das kann auch sein, also wir haben 16%, bei denen es seltener als einmal im Monat in die Ernährung eingeht und damit würde ich schon nicht mehr sagen regelmäßig, aber eben punktuell und zwar dann, wenn ich ein aktives Bedürfnis zu stillen habe beziehungsweise einen Mangel oder einen Need bei meinem Kind habe, was ich nicht mit Medikamenten und auch nicht mit natürlichen Lebensmitteln ausgleichen möchte, sondern ganz gezielt über ein Supplement über Nahrungsergänzungsmittel beischauen kann.
Was ist denn da so im Kids-Bereich? Weil ich muss wirklich blind fragen. Was ist denn da im Kids-Bereich so, was ist denn da so an Vogue? Was gebe ich meinem Kind denn so?
Vitamine. Den Vitaminen. Mhm. Vitamine sind der Dauerbrenner wirklich. Also Vitamine sind das, was den Eltern wirklich auch am allerwichtigsten ist, was die höchste Präsenz hat, was am stärksten gesucht wird. Ich würde behaupten, was auch die niedrigste Hemmschwelle hat, ne?
Mhm.
Weil
abgestempelt.
Ja, richtig. Vitamine kann ja nicht schaden. That's the point. Crazy. Und wenn wir über Darreichungsformen reden, dann ist es das Gummibärchen. Das Gummibärchen, was sehr gefragt ist, was super, super im Fokus der Eltern steht und was auch einfach den Kids halt zu geben ist, ne? Weil welches Kind hat keinen Bock auf Gummibärchen?
Ich finde das so schizophren. Ich muss da jetzt mal ganz kurz, also ich finde das ja so bescheuert. Tut mir leid für alle, die das tun da draußen. Das ist meine persönliche Meinung.
40% der Hörer sagen gerade Ciao.
Ja. Ja. Aber ich verstehe es auch nicht. Also ich möchte meinem Kind eine gesunde Ernährung, eine gesunde Lebensweise anlernen.
Dann sagst du ihm, ist Obst.
Und dann sage ich ihm, ist Obst und nicht, ist ein Gummibärchen. Aber nur eins.
Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ja.
Und das Richtige.
Ja, also ja. Es ist halt einfach wahrscheinlich, ne? Es ist halt einfach, wenn ich akut irgendwie ein Bedürfnis zu stillen habe. Ja. Und es jetzt, ich meine, ich kann es nicht aus Mama-Perspektive beurteilen. Das ist das, wie ich jetzt auf die Daten schaue. Aber wenn ich sehe, ich möchte oder ich muss unbedingt zur Gesundheit meines Kindes beisteuern. Und das wissen wir, ist den Eltern heute extrem wichtig, ne? Das ist der Haupttreiber. Ich möchte unterstützen. Ich möchte das Bestmögliche rausholen. Und vielleicht werden dann halt doch auch da Abstriche gemacht. Ich weiß es nicht.
Aber jetzt erklär nochmal, also das waren jetzt, okay, die geben es einmal im Monat, ja. Aber wie viele Eltern geben ihren Kindern wöchentlich was?
Das sind unter 10%. Das ist wirklich,
ja. Und da gibt es ja Unterschiede im Alter, also wie alt die Kinder sind. Ist es mehr, wenn die Kinder in die Pubertät kommen oder mehr, wenn sie ganz klein sind? Oder gibt es da Unterschiede?
Spannenderweise ist es relativ ausgeglichen, wobei ich sagen muss, also wir haben befragt, bis zu Eltern von, jetzt hoffe ich, ich sage euch nichts Falsches, die ältesten Kinder, die wir mit drin hatten, sind 14 Jahre.
Mhm.
Das heißt, da sind die Kinder auch schon sehr selbstständig in ihrer Ernährung, kaufen sich gegebenenfalls auch selber ihren Proteinriegel. Also wir sehen, dass gerade bei der Zugabe bei den jüngeren Kindern die Tendenz ein Stück höher ist. Da ist es gezielter, da haben die Eltern auch noch einen besseren Überblick über die Ernährung.
Du änderst deine Meinung ja nicht. Wenn du anfängst, es dem Kind zu geben, dann warum gebe ich es im Vierjährigen, aber im Achtjährigen nicht? Das heißt, die Durchgängigkeit ist schon logisch irgendwo, oder?
Ja, wobei ich gar nicht mal die Meinung, dass die Meinung sich ändert, sondern ich gehe jetzt einfach auch N gleich 1 raus. Vielleicht denke ich am Anfang noch, oh mein Gott, dieses Kind muss ich am Leben halten. Und
Aber das endet bei zwei.
Nein, doch. Aber da werden die robuster. Verstehst du, was ich meine? Da passiert nicht mehr so viel. Zwei. Da haben sie ein paar Krankheiten durchgemacht. Da denke ich mir, alles klar, jetzt geht's. Aber
vielleicht.
Also tatsächlich ist es, wir haben knapp 30 oder ziemlich genau 30% der Eltern, die gesagt haben, sie geben ihrem Kind Nahrungsergänzungsmittel, um mehr Kontrolle zu haben.
Kontrolle?
Ja, das passt über auch zu dieser Überkandidelmutter. Das passt auch wieder. Das passt, sag ich dir. Ja. Das passt.
Ein wichtiger Faktor an dem Thema. Und was ich da noch ergänzen möchte, weil du gerade auch nochmal nach dem Alter gefragt hattest, ne? Wenn man in das Game Nahrungsergänzungsmittel für Kinder einsteigt, dann sind das die Eltern mit Kindern unter 9 Jahren. Ich weiß, das ist immer noch eine große Spanne von und ich kann sie nach unten gleich auch noch abgrenzen, aber bis zu 9 Jahren, da passiert ja viel in der Entwicklung. Da verändert sich auch extrem viel im Essverhalten der Kinder. Aber Eltern, die unter 9 Jahren des Kindesalters noch nicht in dem Bereich eingestiegen sind, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie danach einsteigen, relativ gering.
Mhm. Aber das ist mir auch leicht zu erklären, ehrlich gesagt, weil jetzt hast du so einen Picky Eater zu Hause, der will halt partout nicht diesen Brokkoli. Mhm. Ich denke aber, das, was im Brokkoli ist, braucht der aber. Und dann gebe ich ihm halt das in einer anderen Form. Ja. Das ist bei einem Teenager auch nicht mehr so.
Ich glaube, vielleicht bin ich auch in der Folge hier falsch, aber ich kann, also für mich ist es so, dass ich denke, boah, das Kind hat früher überlebt ohne Brokkoli.
Ja, ich versuche die nur zu verstehen.
Also ganz im Ernst, wer hat schon gern Brokkoli gegessen? Bei meiner ist gar nichts, was grün ist, schon mal aus Prinzip nicht. Das Einzige ist die Gurke und wahrscheinlich auch nur, weil sie hellgrün und nur nach Wasser schmeckt. Aber ich tue mir da echt schwer. Was ich total verstehen kann, und da möchte ich kurz das Bashing auch mal kurz entdecken. entkräften, ist, wenn mein Kind einen aktiven Mangel hat. Also bei uns ist es so, es könnte sein, dass mein Kind Kreidezähne hat, das zeichnet sich ab. Ganz uncoole Sache, wenn das dein Kind hat. Ich überlege auch, hilft ihm Kalzium, aber ich gehe jetzt erstmal zum Arzt und kläre das mit dem Arzt, ob das überhaupt was bringt. Weil ich habe im Studium, ich habe im Studium gelernt, dass dein Körper über die Nahrung alles aufnimmt, was er braucht, er oder sie braucht. Und das ist so für mich so, dass ich denke, ich muss dann halt die Ernährung anpassen. Ja, vielleicht ist es so, ich habe einen Picky Eater, aber ich weiß nicht, ob ich deswegen hergehe, in die Apotheke laufe und mir Nahrungsergänzungsmittel hole, weil er kein Brokkoli isst. Also da müsste ich auch viel ausgleichen, ganz grundlegend. Ja,
das ist also, ganz spannend. Also ich weiß, das ist ein Thema und deshalb liebe ich es auch, dass wir drüber sprechen, wo ganz viel Persönlichkeit mit drinsteckt, ne? Weil ja jeder irgendwie auch ein Stück weit betroffen ist. Aber zum Beispiel sagst du gerade, du würdest nicht in die Apotheke gehen dafür. Die Apotheke ist nicht der Hauptverkaufsort für Nahrungsergänzungsmittel. Auch online, wo Nahrungsergänzungsmittel angefangen haben. Drogerie und klassische Retailer. Die Regale wachsen unfassbar. Edeka hat heute so große Nahrungsergänzungsmittelregale wie nie zuvor.
Ja,
die nehmen komplette Bereiche ein.
Weil das aber auch, da kommen wir jetzt zu meinem Proteinjoghurt und ich habe verstanden, der Proteinjoghurt gehört da nicht dazu, aber das liegt eher, glaube ich, an diesem Ding, dieses Fitness-Einschlags. Ich weiß, also wenn ich fürs Kind hole, habt ihr befragt, wenn fürs Kind geholt wird, dann ist es nicht die Apotheke, weil ich würde mir ja zumindest mal die Apothekermeinung holen zu irgendwas, wenn es ein Mangel ist, auf jeden
Fall. Wenn es ein Mangel ist, dann kriegst du es auch vom Arzt.
Ja, genau.
Aber die Produkte kaufen, du brauchst eigentlich, und das ist eigentlich das Praktische daran, ne? Du hast keinen extra Weg in der Apotheke. Ich meine, natürlich kommt es auch ein Stück drauf an, was es ist. Aber immer mehr dieser Produkte kriegst du eben klassisch beim Retailer, hast in einem vermeintlich stressigen Familienalltag damit das mit deinem Einkauf auch mit abgeschlossen. Und vor allem du bist ja noch nicht in der Medikation. Da ist einfach dieses Thema Nahrungsergänzung eine ganz schöne Brücke zwischen echtem Essen, echten Lebensmitteln und aber trotzdem was mit einer starken Wirkung, mit einem Effekt, dem Eltern wirklich auch eine hohe Glaubwürdigkeit zusprechen. Ja, vermeintlich. Vermeintlich haben wir tatsächlich auch nachgefragt. Wir haben, jetzt sage ich euch die konkrete Zahl, 32,8%, die sagen, sie glauben teils, dass es der Gesundheit hilft, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Wir haben 31,6%, die sagen eher schon. Und 14,3% der Eltern, die sagen, es wird der Gesundheit sehr stark helfen, Nahrungsergänzungsmittel
jetzt
zu nehmen.
Jetzt bin ich schlecht in Mathe. Wie viel sagen, dass das so wie ich Bullshit ist? Braucht man nicht? Außer im Mangel
natürlich.
Es sagen
2%, dass es der Gesundheit schadet. Und dass man es nicht braucht, sind 20%.
Boah, krass. Hätte ich viel, ja, guck mal, wenn man so betrachtet, viel höher eingeschätzt, dieser Anteil.
Ja. Und das macht das ganze Thema so spannend. Und jetzt reden wir ja gerade sehr konkret über Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel, da haben wir eine deutlich höhere Hürde noch bei den Eltern auch, ne? Also wir sehen, da braucht es irgendwie Sicherheit. Es braucht Klarheit, was die Produkte auch können oder was sie eben auch nicht können. Um sich dafür zu entscheiden, wirklich meinem Kind eine Tablette zu geben. Ich meine, Gummibärchen ist einfacher. Auch wenn man da vielleicht Gewissensbisse bei haben kann, aber es ist einfacher, wie eine Tablette
es
zu geben
halt
oder ein Pulver.
Es kommt halt harmloser daher, ne?
Exactly,
so,
ja.
Auch für mich als Mutter in der Dreingabe.
Und das ist gerade eine
was
ganz spannende Situation.
Was aussieht wie ein Gummibärchen, kann ja mal per se nicht schlimm sein, von der Denke.
Aber jetzt mal eine Frage zu der Darreichungsform. Also ich habe verstanden, Gummibärchen, weil harmloser daherkommen, kann ja nicht schaden und weil auch mein Kind keine Tabletten schluckt. Deswegen.
Das macht es einfacher, ne?
Genau, das macht es halt einfacher und ich muss nicht diskutieren, sondern das schluckt es ohne zu fragen, was es ist. Aber ist es für Eltern auch wichtig, dass auf den Verpackungen von Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie auch explizit draufsteht, dass es für Kinder ist? Also spielt das eine Rolle? Oder kaufen die einfach die normalen Sachen, die sie halt für sich auch nehmen würden, die, keine Ahnung, Biotin, whatever? Also, das ist ein richtig blödes Beispiel.
Kollagen.
Blödes Beispiel. Aber kaufen sie sich das, was sie selbst auch nehmen würden? Oder muss es dann dedicated für Kinder sein?
Also, ein Schritt zurück. Erstens, und das ist wirklich ein Insight, der, glaube ich, für alle Marken da draußen, die in dem Bereich unterwegs sind, extrem wichtig ist, wenn sie ihre Zielgruppe einordnen. Eltern, die selbst Konsumenten von ergänzenden entweder Nahrungsmitteln oder Supplements sind, kaufen deutlich öfters auch fürs Kind und sind bereit dafür auch mehr Geld auszugeben. Ne? Heißt, da framen wir erstmal schon mal die Zielgruppe vor. Dann ist es aber wirklich so, dass die gezielt danach schauen, was fürs Kind passt. im Sinne von, welches Bedürfnis erfüllt es, welche Nährstoffe sind drin und auch, welche Darreichungsform hat es. Auch wenn man sich anguckt, was aktuell für Nahrungsergänzungsmittel für Kinder bei uns auf dem Markt sind, das sind noch nicht allzu viele, ne? Es ist so ein startender Markt, die sehen schon sehr nach Kinder aus. Ich kann unterscheiden, was ist fürs Kind, was ist für die Eltern und diese Navigation braucht es auch.
Sieht fürs Kind aus rein im Packaging oder ist dann ganz hart auch schon mit Lizenzen, Paw Patrol und Co. gelabelt? Also sind wir so richtig Kids-Labeling oder sind wir nur so, ich sag mal, die wie heißen die, M-Eukal-Bonbons, oder heißen die so? Nee, nicht M-Eukal-Bonbons,
ne?
Du bist, was ich meine, diese Kirschdinger. Also ist es halt eine kindliche Verpackungsoptik oder ist es gleich die Lizenz drauf gebasht?
Nee, also es ist keine Lizenz da drauf. Ne? Mhm. Es wird nicht zu was Spaßigem, es wird nicht zu was Witzigem. Zielgruppe bleiben die Eltern. Die Eltern entscheiden darüber, was braucht mein Kind jetzt oder was braucht es nicht. Es ist kein Regal, wo das Kind vor dem Regal mitbestimmt. Wir haben hier wirklich Eltern, die auch mit einem großen Vorwissen ans Regal kommen müssen. Im Fall von Nahrungsergänzungsmitteln können wir auch nachher gerne nochmal kurz drauf zurückkommen, was das bedeutet. Weil einfach konkrete Bedürfnisse auch da sind. Heißt, wir brauchen da eine sehr rationale Führung, eine sehr rationale Kommunikation an der Stelle. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht zu medizinisch werden. Aber es zielt, also um auf deinen Punkt zu kommen, es zielt auf die Eltern ab. Es muss aber erkennlich sein, dass es fürs Kind ist. Was wir aus der Befragung auch rausziehen, ist, dass bei den Produkten Eltern besonders wichtig ist, dass diese Nahrungsergänzungsmittel Natürlichkeit ausstrahlen.
Ah, okay.
Und das
würde ich gegen Paw Patrol
sprechen. Ja.
Also ja, hier im deutschen Markt. Deswegen hätte ich jetzt gleich gefragt oder mal den Impuls zu geben. Ich glaube, wenn wir da in die USA oder so schauen, dann ist durchaus Paw Patrol drauf. Aber
kann gut sein,
Anyway. Okay.
Kann gut sein. Also Natürlichkeit.
Das heißt, Packaging ist total wichtig auch.
Unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig. Wobei man auch gut einordnen muss, was das Packaging für eine Rolle hat. Weil das Packaging kommt in dem Moment of Truth, wie wir sagen würden. Ne? Der Moment, wo du zugreifst und es in deinen Einkaufswagen packst. Davor muss ich aber eigentlich schon verstanden haben, welcher Nährstoff hat welche Wirkung und welches Produkt brauche ich, dass es genau das Bedürfnis meines Kindes gerade erfüllt. Also wir haben da einen Bereich, der einfach eine hohe Sicherheit braucht, der eine gute Navigation braucht und dahingehend dem Packaging eine Rolle gibt, Eltern in der Kaufentscheidung ganz bewusst und ganz klar zu leiten.
Weil die Packung drehst du auf jeden Fall um, würde ich jetzt mal übersetzen. Also anders,
außer du hast schon 10-mal gekauft, aber sonst.
Genau, also beim Joghurt oder Co., da drehe ich halt nichts um, außer ich will es wirklich tief wissen, aber bei Nahrungsergänzungsmittel würde ich sagen, drehe ich immer um und lese hinten die Inhaltsstoffe.
Ja. Und das ist auch was wir ganz klar sehen, es braucht ein Proof of Concept. Ne? Also ich brauche gerade auch auf dem Pack, ich brauche was mir Sicherheit kommuniziert, egal ob das ein Siegel ist, ob das vielleicht auch eine Unterschrift von jemandem ist, wo ich mir dann sicher sein kann,
Professor,
das ist
Doktor,
der Experte. Exactly. Und der garantiert mir, dass das Ding gut ist. Aber das geht auch in die Kommunikation. Also ich muss klar sein, was Wirkstoffe angeht. Ich muss klar sein, was die Wirkung angeht und das Wirkversprechen. Ich darf aber eben auch gerne sehr nah an der Zielgruppe sein und Peer-to-Peer-Kommunikation mit einfließen lassen, wo ich eine Kombination aus Aufklärung und aber auch Werbung für ein Thema habe. Und Werbung sage ich in dem Kontext wirklich nicht gerne, weil Werbung, wenn wir spezifisch über Nahrungsergänzungsmittel reden, bei Functional Foods würde ich das nochmal ein bisschen anders betrachten, aber bei Nahrungsergänzungsmitteln ist eben Werbung zum Stadium, wo wir heute sind, mit dem Konsum der Eltern und der Situation des Marktes in Aufklärungsarbeit unterwegs.
Und damit fühlt sich auch jede Mutter, die Nahrungsergänzungsmittel nimmt, selber also berufen aufzuklären, ihre Community. Ne? Deswegen funktioniert Peer-to-Peer hier
voll
so gut.
Ja, voll. Und es ist auch wirklich spannend zu sehen. Wir haben auch nochmal nachgefragt, wie Eltern eigentlich einen Wissensstand haben zu Nährstoffen, ne? Weil damit musst du dich in gewisser Weise eben auskennen, wenn du Nahrungsergänzungsmittel gibst. Und da ist das Wissen im Durchschnitt eher befriedigend. Aber sowohl für die Nährstoffe des Kindes wie auch für die eigenen. Also da unterscheidet sich jetzt nicht viel. Aber auch hier der Punkt, Eltern, die selbst Konsumenten von Nahrungsergänzungsmitteln sind, haben ein besseres Wissen über Nährstoffe.
Ja,
wie diejenigen, die das nicht tun.
Ja, das korreliert. Ja, ja.
Und das schlägt zurück auf das Thema Aufklärung. Wir müssen als Marke in dem Bereich, wenn ich Eltern überzeugen möchte, wenn ich gute Produkte liefere, ich meine, das ist das A und O, ne? Ich brauche Produkte, die sicher sind, die wirklich auch einen Bedürfnis bedienen, was in der Kinderwelt, sage ich jetzt mal, relevant ist und die auch zu den passenden Anlässen ausgerichtet sind in Sachen Format. Können wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen, wann werden solche Produkte eigentlich konsumiert? Das ist auch ganz spannend. Aber ich muss einfach neben dem guten Produkt ein Komplettpaket liefern, was rund um das Produkt kommuniziert, was Aufklärung betreibt, was eine gewisse Wissensbasis schafft, und was vor allem aber auch Eltern in ihrem Alltag unterstützt. Weil ich würde sagen, an der Stelle kommen wir zu dem Punkt, wo Nahrungsergänzungsmittel interessant werden. Wir haben ein sehr hohes Bedürfnis an Gesundheitsmanagement von Seiten der Eltern aus. Also gesunde Ernährung ist nahezu allen Eltern wirklich wichtig. Aber gerade einmal knapp über die Hälfte der Eltern gibt auch an, dass es eine feste Rolle in ihrem Alltag hat. Weil es nämlich einfach schwer zu integrieren ist.
Ach so, du meinst, weil es an vielen Stellen
zu kurz kommt. Exactly. Ach so. Und da können nämlich genau solche Mittel... Also mir ist gesunde Ernährung
wichtig, aber ich bestelle trotzdem die Pizza abends.
Aber es muss halt leicht sein.
Ja, genau. Nicht mal unbedingt. Ja. Also das sind gar nicht so viele, die auf Lieferservice oder Restaurants zurückgreifen. Ja? Da bist du jetzt... Nee, das sind tatsächlich gar nicht so viele. Es sind auch wirklich viele, die frisch kochen, regelmäßig frisch kochen, die sich auch berufen dazu fühlen oder die gut Bescheid wissen, wie sie kochen müssen. Die es aber einfach im Management des Familienalltags nicht unbedingt immer schaffen, ihren eigenen Ansprüchen hinsichtlich gesunder Ernährung gerecht zu werden.
Und dann greife ich halt zum leichten Nahrungsergänzungsmittel oder das ich einfacher integrieren kann oder das ich leichter zuführen kann.
Ja.
Okay, habe ich verstanden.
Ich frage mich, ob die Kinder, die schon relativ früh Nahrungsergänzungsmittel kriegen, also jetzt, ich meine jetzt auch in Form von Tabletten oder Pulver oder you name it, ob die später auch mal geneigter sind, zu anderen Medikamenten zu greifen, weil sie halt Medikamente einfach nicht abneigen.
Für alle da draußen, die gerne eine Langzeitstudie partnern wollen, Janika wäre empfangsbereit. Ne? So.
Aber oder, das ist doch ein bisschen das, was da passieren könnte.
Ja, letztlich
könnte,
ist das ja, also das, was Jessie sagt.
Die Schwelle für Medikamente. Ja,
ja. Es ist ja auch das, was Jessie sagt, schon alleine im Bereich Nahrungsergänzungsmittel bist du bereiter, etwas, also wenn du es nimmst, gibst du es auch deinem Kind. Und ich glaube, dass du dann auch einfach mit so Darreichungsformen vertrauter bist, sage ich jetzt mal.
Und eigentlich will ich aber einen gesunden Lebensstil anlernen.
Der,
und,
keine,
und,
der und, in meinen Alltag passt.
Genau, und zeig aber, Medikamente tun es auch. Sorry, ich habe es richtig überspitzt und richtig, richtig schwarz dargestellt, aber das ist jetzt gerade irgendwie halt meine Meinung.
Oder weiß. Also
man nimmt es lieber in Kauf, dem Kind eine Tablette zu geben, wie zu sehen, dass das Kind krank wird. Auch wenn es so eine Erkältung ist, ne? Also ich gebe lieber irgendwie zusätzlich was fürs Immunsystem, statt irgendwie nachher das Gefühl zu haben, ich hätte was geben können und jetzt ist mein Kind aber krank. Und das finde ich eine ganz spannende Bewegung, weil es ist ja im Erwachsenenleben irgendwie schon längst angekommen.
Ja, spannend wäre vor allem das Thema, da kommen wir jetzt in die Fiebersaft-Diskussion. Es gibt die Fiebersaft-Muddis und die Nicht-Fiebersaft-Muddis. Nämlich die, die sagen, die 3 Tage, die muss das Kind halt durchstehen, ist gut fürs Immunsystem und ich unterstütze nicht. Und die, die sagen, also bevor irgendwas groß passiert und auch nur bei 37,5, jage ich da schon den Fiebersaft rein. Gibt beides und deswegen mache ich Fiebersaft.
Gibt auch die in der Mitte.
Gibt vielleicht auch die in der Mitte, gibt sicher die in der Mitte. Aber das spielt da schon auch ein bisschen mit rein. Dieses, wie weit beuge ich vor und bis zu welchem Grad, ein Fiebersaft ist ja nochmal was ganz anderes als ein Gummibärchen mit Vitamin C, bis zu welchem Grad gebe ich auch, damit was nicht passiert, also wie bereit bin ich für die Zusatzgabe auch.
Ja. Und ist es aber jetzt, sagst du, das ist jetzt so ein Markt, der gerade so am Anfang ist oder ist der, also gibt es halt einfach, also hat er noch Potenzial? Oder ist es halt einfach eine Nische?
Nee, also ich meine, eine Marktprognose zu machen, ne, da würde ich mich jetzt arg weit aus dem Fenster lehnen. Aber was wir sehen, ist erstmal der Markt für Nahrungsergänzungsmittel bei den Erwachsenen, der wächst dynamisch, kontinuierlich schon seit Jahren und dem sind bis 2030 auch nochmal ein ordentliches Wachstum prognostiziert. Im Bereich Nahrungsergänzungsmittel für Kinder, da ist aktuell Nordamerika der global stärkste bzw. aktivste Markt.
Ja.
Darf ich zynisch sagen, natürlich.
Ja, natürlich.
Und dann machen wir einfach weiter.
Damit hört es aber nicht auf. Asiatisch-pazifischer Raum wächst am schnellsten. Südamerika und Afrika ist aufstrebend. Also jetzt spezifisch für Kinder, ne? Spezifisch für den Bereich. Unser Markt steht am Anfang. Wir sehen aber auch hier starke Entwicklungen. Es werden immer mehr Produkte, die Portfolios der Marken werden größer. Wir wissen auch, dass sich einige Marken, die aus dem Lebensmittelbereich kommen, Kinderlebensmittelbereich, intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Spannende, weil man kann das Ganze aus zwei Perspektiven betrachten. Entweder ich bin eine etablierte Ergänzungsmarke, ne? Da kennen wir zu genügend zum Beispiel More Nutrition, die sich in den letzten Jahren eine riesige Rolle im Markt geschaffen haben und stretche mein Portfolio jetzt hin Richtung zu Kinderprodukten. Weil, wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich habe ja schon eigentlich die perfekten Leute in meinem Kontakt, in meinem Netzwerk, nämlich genau die Erwachsenen, die auch Kinder haben und selber konsumieren. Das ist Weg Nummer eins. Mhm. Weg Nummer zwei ist, ich bin bekannt als Kindermarke, genieße Vertrauen, weiß genau, was Kinder an Nährstoffen brauchen, kenne mich mit ihrem Essverhalten aus und so weiter und stretche jetzt quasi in diese Ergänzungsschiene mit rein. Und da sehen wir auf beiden Seiten Bewegungen und deshalb würde ich jetzt sagen, stehen wir da wirklich am Anfang von einem Markt, der sehr großes Potenzial verspricht, vor allem mit den Zahlen, die wir jetzt haben. Wenig aktuelle Konsumenten, und ich sage das jetzt so drastisch, ne, auch nicht underrated, aber es sind im Vergleich noch wenige, aber eine große Offenheit bei sehr, sehr vielen.
Gibt es Unterschiede eigentlich in den Geschlechtern? Also haben wir Väter und Mütter getrennt befragt?
Wir haben beides, wir haben beides befragt, wir können auch beides auswerten, aber da ist kein nennenswerter Unterschied. Da ist kein nennenswerter Unterschied in der Stelle.
Weil sich da, glaube ich, auch Topf und Deckel findet. Also weißt du, wie in einer Partnerschaft,
gut sein,
also ich glaube nicht, dass da
oder halt einfach ein Entscheider.
Weil es eine Haltungsfrage ist, oder ein Entscheider. Und der andere sagt nur, meine Frau macht das so.
Das stimmt gut.
Ja, was ein Unterschied ist, den ich nicht unterschlagen möchte, was man sich in dem Kontext auf jeden Fall anschauen muss, noch mehr bei Nahrungsergänzungen wie bei Functional Foods, ist das Thema monatliches Einkaufsvolumen. So. Also was steht mir an Geld im Monat zur Verfügung?
Je mehr Kohle ich habe, umso mehr füttere ich zu.
Ja. Verstehe ich.
Also diejenigen mit einem monatlichen Einkaufsvolumen von über 600 Euro sind mit Abstand diejenigen, die den größten aktuellen Einkauf bei Nahrungsergänzungsmitteln
machen. Wie ist denn das? Also hat nichts mit der Studie zu tun, aber generell, weil ich mich wirklich gar nicht damit beschäftige, ist das teuer? Also kostet es?
Ja, also du hast da ja schon auch immer das Thema, dass du da nicht Einzelportionen kaufst, ne, sondern meistens kaufst du irgendwie eine Box mit wie viel Tabletten auch immer oder wie viel Pulver auch immer, je nachdem, zu was für einem Nutzen du das nimmst, ob du es wirklich täglich, wöchentlich konsumierst oder einzeln, aber es ist schon eine Preisnummer, die du da hast. Also wenn du
auf jeden Fall ja Zusatzkosten.
Genau, also, Ergänzung. Das sind wir beim Thema. Ne? Das ist halt schon was on top kommt.
Und ihr habt ja aber auch ganz viel zu Functional Food gesprochen. Können wir dazu nochmal?
Da sollten wir unbedingt zu sprechen. Cool. Wir können auch drüber sprechen, welche Wirkungen bzw. welche Nährstoffe Eltern da spezifisch interessieren. Und lauter so Themen ist nochmal ein ganz eigenes.
Da gibt es wahrscheinlich schon einen Unterschied, oder?
Definitiv.
Also das wollte ich jetzt eigentlich
Vitamin
mal kurz fragen.
Und Calcium, Vitamin C und halt Vitamin D, würde ich sagen.
Weil meine Hypothese wäre gewesen, dass so bei Nahrungsergänzungsmitteln hat man irgendwie, erhofft man sich einen anderen Effekt. Zum Beispiel, keine Ahnung, Immunität in dem Fall jetzt, weil du ja schon Vitamine genannt hast. Bei Function Foods denke ich aber auch eher sowas wie was denke ich da, so allgemeine Vitalität.
Genau.
Also jetzt nicht so konkret. Genau.
Ja. Das ist so ein Grundrauschen, was ich abdecke. Ja. Da nehme ich halt lieber das Gesündere als das weniger Gesündere.
Wenn du vor deinem Müsli-Regal stehst und da habe ich noch einen extra Button drauf, der mir sagt, da ist noch ein bisschen mehr Calcium mit drin zum Beispiel oder so, dann greife ich halt eher da.
Also ich bin ein bisschen traurig jetzt, weil ich eigentlich ja denke, ich führe meinem Körper gerade richtig viel Protein zu. und ich finde es noch trauriger, dass ausgerechnet ich auf so eine, für mich ja Werbelüge reinfall.
Aber nicht unbedingt, ne?
Ja, nur also, weil ich immer denke, also außer jetzt bei diesem Joghurt, würde ich behaupten, sind es immer alles Werbelügen von der Wahrnehmung. Also vielleicht weil ich halt Werber bin oder aus der Kommunikation komme, dass ich denke, naja, ihr könnt mir ja viel erzählen. Also
wir haben das jetzt vorher auch schon sehr drastisch gesagt, ne? Also ich meine, wenn da was draufsteht, dann ist das ja auch drin. Wir haben da ja in Deutschland zum Glück echt super strenge Richtlinien auch und da gibt es ganz, ganz viel, was reguliert wird, dass da eben keine Täuschung stattfindet. Also ich wollte jetzt vorher auch nicht die Produkte verteufeln, nur weil halt was nicht ausgelobt ist.
Ja,
vorne
ich verstehe
drauf,
den Punkt.
Muss es nicht drin sein, ne?
Aber darf man zum Beispiel draufschreiben, mehr Protein, aber ich weiß nicht, mehr im Vergleich zu was in Deutschland?
Oh, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage.
Ja, weil das könnte ja mehr Protein als im, keine Ahnung, in dem normalen
Ja, man würde sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge zum Thema Functional Foods, weil sonst fangen wir jetzt nochmal 45 Minuten an zu plaudern. Also Jessie, mega spannend, wie immer, mega spannend, vielen Dank. Und du kommst nochmal zu Functional Food.
Unbedingt, also es gibt noch so viele Insights, über die wir sprechen müssen.
Mhm. Cool.
Das machen wir, ja. Cool. Und ich wollte auch noch dir kurz sagen zum Thema Meer. Wahrscheinlich wollte das eh keiner lesen, weil Meer ist einfach nicht konkret genug, ne?
Ah, okay.
You know? Sorry, das musste ich jetzt noch kurz loswerden.
Die Kommunikationswissenschaftler unter sich. Eieiei.
Sorry dafür, jetzt habe ich den Jessie. Schluss gecrashed. Aber ja, lasst uns noch mal sprechen. Ich habe noch einige Insights hier im Petto. Und
hast du auch eine Gratis-Meinung?
Ich glaube, heute würde ich gerne als Gratis-Meinung eine Einordnung mitgeben zu einer High-Potential-Zielgruppe, die wir da gerade sehen. Mhm. Die ich so framen würde, dass wir, wenn wir über Ergänzung, Nahrungsergänzung für Kinder und Jugendliche sprechen, müssen wir Eltern den Blick nehmen, die erstens Selbstkonsument sind, die ein Einkaufsvolumen von über 600 Euro im Monat haben, die im besten Fall Kinder...
Sag das mal nicht mit so einem Lächeln, das habe ich locker.
Ja, ja, das glaube ich dir.
Also, ja, nur sie und hat so, weil sie kein Kind hat, war sie, glaube ich, gerade so ein bisschen so,
ach so. 600 nein, Euro. Nein, nein.
Und ich denke so, oh, geht auch mehr.
Nein, nein, wir haben das Thema nur mit dem Geldbeutel immer so ein bisschen kritisch angeschaut, ne, weil wir ja eigentlich im Gesundheitswesen unterwegs sind, wo wir da keinen ausschließen wollen und wo wir denken, dass diese Benefits, die da drin stecken, auch irgendwie, das kommt meine moralische Ader hier, aber jedem irgendwie einen Mehrwert bieten sollten. Und gerade in Familien, wo du vielleicht ein niedrigeres Einkaufsvolumen hast, kannst du eine Ergänzung gegebenenfalls genau an den richtigen Stellen ankommen. Aber die High-Potential-Zielgruppe, die wir sehen, Eltern, die selbst konsumieren, hohes monatliches Einkaufsvolumen, im besten Fall Kinder unter 11, und sehr gerne die mit den Picky Eaters und dem stressigen Alltag. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Call an alle Marken da draußen, die Bock haben, in dem Bereich zu gehen.
Wir wären eine Zielgruppe. Drin. Wir sind irgendwie komisch, sind wir. Cool. Vielen Dank für die Gratis-Meinung. Und
sehr spannend.
Jessie,
Gratis-Meinung ist ein Call to Action diesmal.
Ja, ja, das stimmt.
Und bis bald.
Wir sehen uns. Wir hören uns. Bis bald.
Freue mich.
Ja. Ciao.
Gratis-Meinung. Next Gen Marketing Hot Takes und Agency Insights.